Ich möchte vor dem Gebet ein Gottes Wort lesen aus dem 1. Timotheusbrief, aus dem 2. Kapitel, gleich vom 1. Vers und wohl vielleicht das ganze Kapitel, es ist ja nicht lang. Gleich 1. Timotheus, Kapitel 2. Hier spricht Paulus diese kostbaren Worte aus an seinen Zeitgenossen in jenen Tagen. Und ich denke, was für sie gut war, ist auch für uns gut, weil er ein Mann Gottes ward, geleitet durch den Heiligen Geist. Er hat nicht von sich aus geredet, sondern, wie wir es schon öfter gesagt haben, was ihm Gott gegeben hat oder der Herr hat zukommen lassen, das hat er dann weitergeben dürfen. Hier steht, so spreche ich denn zuallererst die Mahnung aus, dass man Bitten und Gebete, Fürbitten und Danksagungen für alle Menschen verrichte, für Könige und alle obrigkeitlichen Personen, damit wir ein stilles und ruhiges Leben in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit führen können. So ist es löblich und wohlgefällig vor Gott, unserem Retter, dessen Wille es ist, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist nur ein Gott, ebenso auch ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich ein Mensch, Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle dahingegeben hat, das Zeugnis zu den festgesetzten Zeiten, für dies bin ich zum Herold und Apostel bestellt worden. Ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht, zum Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Mein Wille ist es nun, dass die Männer an jedem versammelten Ort beten sollen, indem sie heilige Hände aufheben, frei von Zorn und Zweifel, ebenso auch die Frauen züchtiger Kleidung im Verein mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit sich schmücken, nicht mit Haargeflechten und Goldzierat, mit Perlen oder kostbaren Gewändern, sondern wie es sich für Frauen geziemt, welche Gottesfurcht an den Tag legen wollen, mit guten Werken oder durch gutes Verhalten. Die Frau suche beim Gottesdienst Belehrung durch stilles Zuhören in aller Unterordnung. Dagegen gestatte ich keiner Frau, Lehrvorträge zu halten oder sich die Gewalt über den Mann anzumaßen. Nein, sie soll in stiller Zurückhaltung verbleiben. Denn Adam ist zuerst geschaffen worden, danach erst Eva. Auch hat nicht Adam sich verführen lassen, sondern die Frau ist dadurch, dass sie sich hat verführen lassen, in Übertretung geraten oder zu Fall gekommen. Sie wird jedoch dadurch gerettet werden, dass sie Kindern das Leben gibt, vorausgesetzt, dass sie im Glauben, in der Liebe und in einer mit Besonnenheit vollzogenen Heiligung verharren. Bis dahin, dieses teure und heilige Gotteswort, es ist ja nicht ein Streicheln, das Paulus hier macht, sondern er nennt die Dinge bei Namen, weil er dazu berufen ward und auserwählt, zum Lehrer der Heiden, zum Herold, das Wort den Menschen zu bringen. Und er hat die Wahrheit so sagen müssen, wie sie ihm von Gott aus zuteil geworden ist. Und nicht nur, dass er das gesagt hat, sondern er wollte, dass diese Dinge auch dann so in der Tat gehandhabt werden oder ihren Ablauf haben, wie es von Gott aus recht ist. Liebe Brüder und Schwestern, ich denke, wir, die wir Gottes Wort gehört haben, wir stoßen uns nicht an Gottes Wort und auch an all den Predigten, die uns zuteil geworden sind, sondern wir sind dankbar dafür, dass Gott in seiner Gnade so geredet hat, gerade auch besonders in unseren Tagen, wo ja dieser Zeitgeist so Überhand genommen hat und viele zum Sturz gebracht hat. Aber diejenigen, die wirklich ein gottseliges Leben führen wollen, die werden an allem vorbeigehen. Sie werden einzig und alleine Gottes Wort in ihrem Herzen bewahren und sein Wort im Auge behalten. Möge er uns helfen, dass wir alle so besonnen sind und zurück uns auf das Wort konzentrieren und auf das, was wir hören werden, dass wir alles aufnehmen, es beherzigen, es glauben. Und dann, ihr Lieben, wird uns auch von Gott das zuteil werden, was er für uns zugedacht hat. Wir sind dankbar dafür, auch für die letzten Stunden und auch für die Heilungen, die er geschenkt hat aus Gnaden. Wir können nicht anders wie Gott danken und preisen, und wir möchten einzig und allein, dass sein Wort in dem Vordergrund steht. Sein Name sei gelobt und gepriesen. Lasst uns zum gemeinsamen Gebet aufstehen. Treuer Gott, wir danken dir von ganzem Herzen und wir danken dir für dein teures und heiliges Wort, welches auch in unseren Tagen noch ihre Gültigkeit hat. Wir wissen, Himmel und Erde werden vergehen, aber deine Worte bleiben bestehen. Sie werden sich lediglich erfüllen. Jedes Wort, das du geredet hast, jede Verheißung, die du gegeben hast, wird sich einlösen, Herr. Wir danken dir aus der Tiefe unserer Herzen, dass wir auch heute wieder hier versammelt sein dürfen, unter dem Schall deines Wortes, und uns unterordnen dürfen, unter deinem Worte, und uns auch so, Herr, benehmen, wie wir uns zu benehmen haben als dein Volk. Schenke mir Gnade, o Herr. Herr, auch in meinem Leben ist vielleicht noch nicht alles so, wie es sein soll. Aber schenke mir Gnade und schenk uns allen Gnade, o Herr, dass wir so recht vor dir kommen und vor dir bestehen können, Herr, wie du uns haben möchtest. Herr, wir bitten dich aus der Tiefe, sei uns gnädig auch jetzt und rede weiter zu uns, Herr. Wir beten dich an in Jesu heiligem Namen. Amen. Amen. Wir setzen uns.
Lob und Dank sei dem Herrn, dass wir diese Hoffnung und Gewissheit haben, dass wir dort sein werden. Nicht, weil wir es wollen, sondern weil der Herr es so gefügt hat und weil er uns gerufen, begnadigt und das ewige Leben geschenkt hat. Über den letzten Mittwoch haben wir uns alle von Herzen gefreut und sind Gott dankbar, dass er segnet. Sicher seid ihr auch am Wochenende gesegnet worden. Ich war ja in der Schweiz. Es ist meine zweite Heimat geworden und Gott hat wieder Menschen zusammengerufen. Sehr oft ist man nicht in der geistlichen Verfassung, in der man gerne sein möchte. Und mein ältester Bruder sagte mir heute, du musst ein dickes Fell haben oder so ungefähr. Und da kam mir der Gedanke, man sollte es tun, wie Johannes es tat. Er hat sich ein Kamelsfell umgehängt und zog dann los. Alle Kritik und alles, was so auf ihn hereinbrach und auf ihn zustürmte, das hat dann so eine gute Schutzwehr, hat er um sich gehabt. Aber ihr wisst ja, die Dinge treffen nicht das Äußere, sie treffen ja das Innere. Und was wir benötigen, ist eine innere Kraft, die allem, was an uns herantritt, Widerstand leisten kann. Manchmal denkt man gar nicht daran, dass alle Propheten und Apostel, ja der Herr selber, durch so viele Schwierigkeiten und Widerwärtigkeiten gegangen sind, und wir möchten alle einen herrlichen Weg. Einen schönen Weg, jeder soll uns wohlgesonnen sein. Alle sollen gut von uns reden. Und der Herr sagt, wehe euch, wenn sie gut von euch reden, das haben sie den falschen Propheten auch getan. Und falsche Propheten wollen wir nicht sein. Also müssen wir schon in Kauf nehmen, dass die Dinge alles so kommen, wie der Herr sie gesagt hat. Wisst ihr, manchmal haben wir ein eigenes Maß und schneiden uns die Dinge zu und das Muster, nach dem wir schneiden, das ist selber angefertigt. Und von Mose heißt es ja so schön, er hat alles nach dem Muster angefertigt, wie Gott es ihm gezeigt hatte. Und daran muss ich mich noch gewöhnen, dass das nicht nach unserem Maß, sondern nach göttlichem Maß zugeschnitten sein muss. Ihr wisst ja, wir alle, wenn wir Gott gewesen wären, dann hätten wir alles schön gemacht. Es gäbe keinen Teufel, keine Sünde, keine Krankheit, keinen Tod, kein Leid. Wenn wir Gott gewesen wären, dann wäre alles herrlich und in Freuden. So hört das sich manchmal an, weil wir uns ja stets beklagen, dass die Dinge nicht richtig laufen und damit legen wir Gott ja einiges zur Last, weil wir ihm indirekt unterstellen, dass er sich nicht richtig um alles kümmert. Aber sorgen wir uns nicht, unser Gott ist noch auf dem Plan und alles ist ihm untertan. Will Nacht uns bedecken und Satan uns schrecken, so stimmen wir siegesfroh an. Gott ist noch auf dem Plan. Also, ihm zu danken, ist unsere Aufgabe. Und das nicht nur, wenn wir aufgefordert werden, sondern tatsächlich von ganzem Herzen wollen wir Gott danken. Ihr wisst, wir sind nicht damit zufrieden, selber gerettet zu sein. Wir möchten, dass auch andere gerettet werden. Wir sind nicht damit zufrieden, selber Gott erkannt zu haben. Wir möchten, dass andere ihn erkennen. Wir sind nicht zufrieden damit, die Wahrheit geoffenbart bekommen zu haben. Wir möchten, dass auch andere diese göttliche Wahrheit hören, aufnehmen, glauben und dass ihnen die Bibel zu einem lebendigen göttlichen Buch wird, aus dem sie Kraft schöpfen, Belehrung nehmen können, Unterweisung, ja alles, was wir benötigen. Ich habe so darüber nachgedacht, wenn ungläubige Menschen oder wenn Uneingeweihte zum ersten Mal in einen Gottesdienst kommen. Was sind wohl ihre Erwartungen? Da kam mir der Gedanke, einen großen Vortrag kann niemand von uns halten. Wir haben nicht das Zeug dazu. Eine biblische Legitimation, wie wir sie uns von Herzen wünschen, ist auch nicht immer so da. Und dann stellt man sich die Frage, ob jemand nicht doch enttäuscht von dannen gehen wird. Aber wir singen in dem einen Lied und bekennen es von Herzen, Jesus enttäuscht uns nie. Und das Wort, das unser Herr mit Bezug auf Johannes den Täufer sprach, als er fragte, wen wolltet ihr sehen? Im Matthäus-Evangelium, dem 11. Kapitel, ist eigentlich ein sehr wunderbares Zeugnis. Wen wolltet ihr sehen? Einen Mann mit umgedrehtem Kragen? Einen Mann, einen Doktor der Theologie? Wen wolltet ihr sehen? Irgendjemand, der hin und her bewegt wird? Irgendjemand in weichen Gewändern, so wie sie in Königspalästen getragen werden? Wen seid ihr hinausgegangen zu sehen? Und dann wartet er gar nicht auf die Antwort, sondern gibt sie selber. Einen Propheten, Ja, ich sage euch, noch mehr als einen Propheten. Umgibt ihnen die Weisung und die Belehrung, was geschehen ist. Und er sagt, dieser ist der Mann, auf den sich der Prophet Jesaja bezogen hat, der da sprach. Gott hat immer Menschen genommen, an deren Bildung andere vielleicht Schaden genommen haben. Aber Menschen, an denen sich die Aufrichtigen aufrichten konnten, das ist das Maß Gottes. Damit kein Mensch geehrt wird, sondern Gott alle Ehre bekommt. Hat er niemals Menschen von Rang, Ruf und Namen genommen, sondern einige sogar, von denen man kaum weiß, wer sie waren. Von ihnen ist sehr wenig gesagt worden, aber sie hatten viel von Gott aus zu sagen. Und das ist, so meine ich, sehr, sehr wichtig. Nun haben wir gemeinsam ein Wort gelesen, das wir hier an dieser Stätte sehr selten erfüllen. Hier heißt es, dass wir bitten und Gebete für Bitten und Danksagungen für alle Menschen verrichten sollen. Für Könige und alle Personen der Obrigkeit, damit wir ein stilles und ruhiges Leben in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit führen können. Seid einmal ganz ehrlich, wer betet schon für die Männer, die große, die hohe Aufgaben zu bewältigen haben? Wer gedenkt ihrer vor dem Angesicht Gottes mit wirklich aufrichtigem Herzen? Nicht nur als Pflichterfüllung, um sozusagen das soll vollgemacht zu haben, sondern weil Gott es so will, weil es zum gläubigen Leben dazugehört, dass man die Menschen, die Verantwortung haben, im Gebet vor das Angesicht Gottes bringt. Soweit ich mich erinnern kann, beten die Gläubigen seit Jahren, wenn für eine Regierung, dann bestimmt für Israel und vielleicht auch da nur für das gesamte Volk und nicht einmal für die Obrigkeit. Aber das ist hier eine Bibelstelle wie alle anderen auch. Und deshalb sollten wir sie beherzigen. Ihr wisst ja, wenn getadelt wird, dann sind wir alle sehr schnell dabei. Aber vielleicht wäre ein Tadel nicht nötig geworden, wenn wir vorher gebetet hätten. Wir überlassen, so meine ich, zu viel dem Feind und den Leuten und bringen das alles, was auch zum irdischen Leben gehört, zu wenig Gott, dass er die Herzen der Menschen lenken kann. Wir wissen, wenn wir jetzt gehört haben, dass Mr. Begin zurückgetreten ist, dann empfinden wir darüber sehr tiefes Leid. Auf der anderen Seite war er wohl der einzige israelische Premier, der wohl wörtlich gesagt hat, einem Deutschen werde ich nie die Hand reichen. Und es ist ein tiefes Leid, das diesem Volk zugefügt worden ist, und alle, die ja die Israelreisen mitgemacht haben, denen ist nicht entgangen, dass unser Bruder Goldner ja auch schreckliche Zeiten mitgemacht hat. Das passt hier fast nicht her, aber er musste, als er 15 Jahre alt war, seine eigene Schwester in das Krematorium hineinwerfen. Und was das bedeutet, und das unter dem Gewehr der SS, und was das für solche Menschen bedeutet, kann sich ja niemand vorstellen. Wehrlos, hoffnungslos, preisgegeben, in der Lage, in der sie waren, gab es doch keine Aussicht auf eine Besserung. Und dieser Mann hat uns wohl allen, oder vielleicht nur mir, ich weiß es gar nicht mal. Aber er sagte, Bruder Frank, ich habe mit Gott gehadert und mit dem deutschen Volk. Und ich habe mit meiner Frau gehadert und wir haben gemeinsam gehadert. Und er sagte, eines Tages kam ein Satz über meine Lippen. Und er sagte, Magda, wie lange wollen wir das in unseren Herzen tragen? Wir werden davon aufgefressen und innerlich zerstört und vernichtet. Und sie sagt noch, aber vergessen kann man das alles doch nicht. Und er sagte dann, wir können nicht nur vergessen, wir können auch vergeben. Und der Mann sagte mir, Bruder Frank, seit dem Tage ist etwas ganz Neues in meinem Herzen und in meinem Leben. Ich kann jeden Deutschen so lieben wie alle anderen auch und sehe das Ganze anders, als ich es noch bis dahin gesehen habe. Mr. Begin hatte dieses Erlebnis mit Gott nicht. Und er hat sicherlich vieles schon in Russland erduldet und dann ja später auch hier und hat Zeit gehabt in Amerika darüber nachzudenken, ehe er dann zurückkam. Aber das hätten wir ihm von Herzen gewünscht, dass er diese Brücke auch seinerseits hätte schlagen können. Nun wissen wir nicht, was geschehen wird. Eins aber ist klar, der Wille Gottes wird geschehen. Wenn wir schon für alle anderen Völker so nicht ganz das Vertrauen haben, dass die Dinge rechtens sind, für Israel haben wir uneingeschränktes Vertrauen zu Gott und zu diesem Volk, dass der Herr seinen Weg mit ihnen gehen wird. Stimmt's oder nicht? So ist das doch. Ein Mensch, der Israel nicht liebt, liebt Gott nicht. Das ist eine Tatsache. Diesen Satz braucht niemand zurückzunehmen. Und genauso gut kann man sagen, wer Gott liebt, liebt auch sein Volk Israel. Das hat mit Politik überhaupt nichts zu tun, sondern mit dem Respekt vor Gott. Gott hat Abraham erwählt, Isaac und Jakob, und dann kamen die 12 Geschlechter und das Volk Israel entstand. Und das war Gottes Entscheidung. Und wer diese Sache nicht respektiert, der hat doch gar keine Ehrfurcht vor Gott. Der stellt Gott mit sich auf eine Stufe. Und das darf nicht sein. Nein, wir respektieren die Berufung, die Auserwählung, die Verheißung, die Gott ausgesprochen, die er gehalten hat. Und wir danken ihm dafür. Nun, hier heißt es, so ist es löblich und wohlgefällig vor Gott, unserem Retter, dessen Wille es ist, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist die Absicht Gottes, das ist der Wille Gottes. Und trotzdem, auch wenn wir im Vater unser beten, dein Wille geschehe, so haben sich die Mehrzahl dem Willen Gottes nicht gebeugt. Sie kümmern sich nicht um den Willen Gottes, sondern gehen eigene Wege. Und es gibt ein Beispiel im Alten Testament, das hervorragt, ich habe es heute wohl gelesen, von Samuel und von Saul. Ein sonderbares Kapitel. Der Saul hatte einen Auftrag bekommen, den hat er dann nicht entsprechend ausgeführt und der Herr hat ihn abgesetzt. Und ihr mögt vielleicht staunen, aber es ist vielleicht das einzige Kapitel in der ganzen Bibel, in dem ein scheinbarer Widerspruch wortwörtlich steht. Und wenn ich ihn euch nicht sagte, würdet ihr ihn trotzdem finden, wenn ihr das Kapitel aufmerksam liest. Aber einen Widerspruch gibt es nicht. Ich lese euch trotzdem vor. Es heißt hier in Vers 29, und niemals lügt, der Ruhm würdige Gott Israels und empfindet keine Reue, denn er ist kein Mensch, dass ihn etwas gereuen müsste. Jetzt hört, Vers 10. Da erging das Wort des Herrn an Samuel also: Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich vom Gehorsam gegen mich abgewandt und meine Befehle nicht ausgerichtet. Darüber geriet Samuel in schmerzliche Aufregung, so dass er die ganze Nacht hindurch zum Herrn schrie. Hier unterscheiden wir in dem, was wir gelesen haben. Einmal geht es darum, dass das, was Gott gesagt, was Gott bestimmt, was in seinem Heilsplan enthalten ist, nie gereuen kann, nie zurückgenommen werden kann, dass Gott ewig dazu steht. Hier bei Saul handelt es sich nicht um eine Entscheidung Gottes, sondern die Menschen hatten Saul zum König gewählt. Sie kamen zu Samuel und sprachen: Du bist alt und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen und so weiter. Wir wollen einen König haben, wie ihn alle anderen Völker auch hatten. Hier handelt es sich nicht um einen göttlichen Entschluss, um eine göttliche Entscheidung, sondern um eine menschliche Entscheidung, der Gott nur zugestimmt hat. Und sprach zu Samuel: Gib ihnen Saul zum König. Und er gab den Vergleich mit dem Dornstrauch. Ihr kennt ja alle die Heilige Schrift. Deshalb lasst das ein für alle Mal klar sein. Wenn Gott ein Wort ausspricht, eine Entscheidung trifft, dann kann er sie nie zurücknehmen. Wenn er aber in dem Falle wie bei Saul oder auch später bei Biljam oder in anderen Fällen, wenn Menschen mit dem Kopf durch die Wand gehen und der Herr hatte damals auch dem Biljam gesagt, gehe nicht. Hier hat Gott zugestimmt und wir sehen, dass es ihn reute. Er hat bei Biljam zugestimmt und es gibt, lasst mich das heute hier sagen, einen zugelassenen Willen Gottes. Und auf dem zugelassenen Willen Gottes wird niemals der volle Segen des Allmächtigen ruhen können. Und deshalb das Wort in Römer 12 wohl: Auf das ihr erkennet, welches da sei, der gute, der wohlgefällige und der vollkommene Gottes Wille. Nicht nur ein zugelassener Wille Gottes, sondern der vollkommene und der wohlgefällige Wille Gottes. Hier habe ich einiges in diesem Kapitel gelesen heute, das mir tatsächlich neu war. Selbst Samuel, der unter den sanftmütigsten Männern Gottes eingereiht werden kann, ein Mann, der bestimmt nach dem Herzen Gottes war, ein erbetener Mensch, denn wir wissen ja um das Gebet der Mutter, um die Antwort, er war dem Herrn geweiht. Und trotzdem, wenn man das so sieht, derselbe Gott, der gesagt hat, du sollst nicht töten, der hat zugeschaut, als Samuel, dieser liebe Mensch, anders kann man es nicht sagen, Samuel muss ein besonders lieber Mensch gewesen sein. Ein feiner Mann. Und wisst ihr, was er getan hat? Ich lese es vor. Habe ich euch überhaupt das Kapitel gegeben? Nicht? 1. Samuel 15. Verzeihung, das tut mir leid. Ich habe aus 1. Samuel 15 gelesen. Und hier steht in Vers 32. Hierauf befahl Samuel, bringt Agag, den König der Amalekiter, zu mir her. Da trat Agag wohlgemut vor ihn und sagte, fürwahr, der Tod hat seine Bitterkeit für mich verloren. Samuel aber sagte, wie dein Schwert Frauen ihrer Kinder beraubt hat, so soll auch deine Mutter ihre Kinder unter den Frauen beraubt sein. Hierauf hieb Samuel den Agag in Stücke vor dem Herrn in Gilgal. Das habe ich mit Sicherheit schon gelesen, aber es tut mir so leid. Dieser liebliche Samuel, unter dem man sich einen sanftmütigen, einen sehr feinen Menschen vorstellt, über den kam der Zorn des Herrn. Und er musste eine Sache tun, die er wohl selber, wenn er zu entscheiden gehabt hätte, nicht getan hat oder hätte. Hier lesen wir weiter. Samuel begab sich dann nach Rama, während Saul nach dem Gebirge oder nach Gibea hinkam und Saul heimkehrte. Samuel besuchte ihn dann Saul bis zu seinem Todestage nicht wieder. Denn Samuel trauerte um Saul, weil der Herr es bereut hatte, Saul zum König über Israel gemacht zu haben. Wir sehen, wenn wir die Vergleiche ziehen, und es soll noch einmal betont werden, den Unterschied zwischen dem, was Menschen von Gott fordern, und zwischen dem, wenn sie sich in den Willen Gottes hineinfügen lassen. Alles, was mit Segen von Anfang bis zum Ende gekrönt werden soll, muss im Willen Gottes sein. Alles, was nicht im Willen Gottes ist, kann nicht und wird nicht bis ans Ende mit Segen gekrönt werden. Hier, auch das muss betont werden, dass Saul ja nicht verworfen wurde, von Gott total verworfen wurde, sondern nur verworfen, um nicht länger König zu sein. Auch das ist sehr wichtig. Ich will es euch lesen. Es ist Vers 26. Aber Samuel erwiderte ihm, ich kehre nicht mit dir um, weil du den Befehl des Herrn verworfen hast. So hat der Herr dich auch verworfen, dass du nicht länger König über Israel sein sollst. Das ist von sehr großer Bedeutung, damit es geradlinig verläuft, denn Samuel hat ja geweissagt, morgen um diese Zeit wirst du bei mir sein. Ihr kennt alle die Weissagen. Also müssen wir hier unsere Lektion lernen. Die Bestrafung lag auf dem Ungehorsam, dem Worte Gottes gegenüber. Und wir können schon gleich sagen, alle, ohne Ausnahme, die etwas tun oder sein wollen, ohne dass sie Gott zu der Aufgabe bestimmt hat, werden, ob früher oder später, ihre Mühe haben und den Ungehorsam nicht unter die Füße bekommen. Hier in Vers 23, vielleicht schon 22 mitlesen, da steht, Samuel antwortete, hat der Herr etwa an Brandopfern und Schlachtopfern das gleiche Wohlgefallen wie am Gehorsam gegen seine Befehle? Wisse wohl, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer, Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern. Damit sind wir einverstanden und wir alle, wenn das Kapitel hier enden würde, wären froh. Denn es beleuchtet zunächst mal eine Seite, den ersten Abschnitt. Und damit würden wir noch einigermaßen fertig werden. Aber jetzt kommt der Hammer. Und es heißt hier in dem nächsten Vers, denn Ungehorsam ist ebenso schlimm wie die Sünde der Zauberei. Und Eigenwille ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du den Befehl des Herrn verworfen hast, hat auch er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Da wird die Sache sehr, sehr ernst. Es war vor knapp 10 Tagen, da begab es sich hier in dem Nebengebäude, dass ein junger Mann irgendeinen anderen, beide sind gläubig, bezichtigte, irgendwie ein Dieb zu sein. Dieses Wort Dieb fiel nicht, aber Diebstahl war im Gespräch. Und da ich den Fall einigermaßen gut kenne, habe ich natürlich schlichten wollen. Und plötzlich habe ich diesem jungen Mann sagen müssen, was ich noch nie im Leben getan habe, nachdem ich ihm eine kleine Information über den Sachverhalt gab, den ich wesentlich besser kenne, als er ihn von anderen gehört hat. Und ich sagte plötzlich, du bist der größte Dieb, der hier im Raume steht. Und er guckt mich an und war wirklich sprachlos im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich sagte, du hast Gott bestohlen. Und dann wusste er sicherlich, wohin das geht. Ich sage, bis zum heutigen Tage hast du den Zehnten, der dem Herrn gehört, für dich behalten. Und hast Gott mit einem Lächeln bestohlen bis zum heutigen Tage. Und regst dich über jemanden auf, der wohl einen kleinen Betrag veruntreut hat und das noch in bester Absicht, weil ich die Absicht kannte, zu verwerfen, ist beides. Aber ich gebe es nur als Beispiel. Wir können manchmal den anderen an die Kandare nehmen und können sagen, hör mal her, nicht so richtig, wie man das früher machte, und vielleicht noch ausholen dazu und selber nicht begreifen, wie wir in den Augen Gottes eigentlich aussehen. Wisst ihr, wenn hier geschrieben steht, Ungehorsam ist so schlimm wie die Sünde der Zauberei, und dann wird doch jeder Gläubige sagen, was hab ich mit Zauberei zu tun? Dein und mein Ungehorsam ist doch deine und meine Zauberei. Das ist doch die Sache. Wir brauchen zu keinem Wahrsager zu gehen, zu keinem Zauberer oder Scharlatan oder Zeichendeuter oder Handlinienleser oder Pendler, um Zauberei getrieben zu haben in den Augen Gottes, sondern dein und mein Ungehorsam dem Worte Gottes gegenüber bringt uns doch unter einen Bann. Und das ist die Geschichte, mit der wir fertig werden müssen. Und weiter heißt es noch, und Eigenwille ist wie Abgötterei und Götzendienst. Ja, da würden wir sagen, hier sollte man schon einen Punkt machen. Wir als Eltern haben genau festgestellt, wann unsere Kinder so weit waren, dass sie den Dickkopf aufgesetzt haben und diesen Eigenwillen durchziehen wollten. Das haben wir alle, die wir Kinder großgezogen haben, miterlebt. Und das ist die Zeit, wo man da so ein bisschen nachhelfen muss, weil die Kinder das von allein ja nicht begreifen, dass dieser Eigenwille ja ein bisschen gedämpft oder sogar gebrochen werden muss. Aber hier geht es ja heute um dich und um mich, bestimmt nicht um Saul. Das könnt ihr mir glauben. Aber steht in 2. Timotheus 3, Vers 16 geschrieben, wenn ich recht bin, alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist nützlich zur Belehrung und zur Förderung, damit der Mensch Gottes vollkommen gemacht werde. Eigenwille. Das ist doch ein Wort. Eigenwille steht dem Willen Gottes gegenüber. Und wer im eigenen Willen erfunden wird, der wird nie im Willen Gottes erfunden werden können. Und daher diese innige Sehnsucht in unseren Herzen, den Willen Gottes zu erfahren. Aber es ist auch eine gefährliche Sache. Man muss bereit sein, ihn zu tun, ehe man darum bittet, dass er einem geoffenbart werde. Die Menschen, die ihm der Wille Gottes noch nicht geoffenbart ist und er ihn dann nicht tut oder tun kann, wird es besser ergehen als all denen, die den Willen Gottes kannten, aber im eigenen Willen verharrten. Das ist Abgötterei und Götzendienst. Ja, da würde ich jemand sagen, wer Götzendienst sehen will, der fliege nach Indien und schaue sich da diesen großen Tempel in Südindien an, in der Nähe von Madurai, und dann wird er wissen, was Götzendienst ist. Nein, wir brauchen keine Flugreise zu machen. Wir brauchen keine D-Mark zu bezahlen. Wir brauchen unsere Stadt noch nicht einmal verlassen. Vielleicht noch nicht einmal unser Haus. Vielleicht noch nicht mal uns selber, sondern schlagen uns an die Brust und sagen, treuer Gott im Himmel, wie sieht's eigentlich in Wirklichkeit mit mir aus? Wie siehst du mich? Welches ist dein Urteil über mich? Und ich sage euch, da wird's uns bange ums Herz. Aber wenige lassen sich noch vom Geiste Gottes strafen. Die meisten empfinden keine innere Betrübnis mehr. Für sie ist die Welt noch heil. Für sie ist noch alles in Ordnung. Ihr Lieben, die Welt ist nicht heil und es ist auch nicht alles in Ordnung. Der Herr will uns die Lektion zuteil werden lassen, dass wir begreifen, gehorsam seinem Wort und seinen Befehlen gegenüber ist besser als Brand- und Schlachtopfer. Es ist besser. Und hier steht, hat wohl Gott das gleiche Wohlgefallen an Schlacht- und Brandopfern wie am Gehorsam gegen seine Befehle? Hier geht's auch um das Wort Wohlgefallen. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihn sollt ihr hören. Es geht um Wohlgefallen, um Gottes Wohlgefallen. Paulus sagt in Galater 1, Vers 10, wenn ich Menschen wohlgefällig sein will, dann bin ich kein Knecht Christi. Also, Gott wohlgefällig zu werden, bedeutet ein inneres Ja in deinem und in meinem Herzen, zu ihm, zu seinem Wort, zu seinem Wirken, zu seinen Befehlen. Eine innere Zustimmung Gott gegenüber. Und nicht nur das, sondern auch die Bereitschaft zu tun, was er uns gesagt hat. Und was er sagt, ist eigentlich nicht schwer für alle, die bereit sind, seinen Willen zu tun. Und da steht ein herrliches Wort im Neuen Testament. Alle, die dem Willen Gottes nachgekommen sind, ließen sich mit der Taufe des Johannes taufen. Damals war das die Erfordernis für jene Zeit, um dem Herrn den Weg zu bereiten. Und ich meine, immer wenn Gott etwas sagt und es gepredigt wird, haben die Menschen die Möglichkeit, der Sache nachzukommen, und dadurch werden sie dann von Gott aus gerechtfertigt. Nicht in unserem Tun. Und da müssen wir Anklage erheben gegen uns selbst und gegen alle Religionen und christlichen Gemeinschaften. Jeder versucht, Gott zu dienen. Es war wohl gestern Abend. Da saß ich mit einigen Leuten in dem Nebenraum dort, und die eine Dame sagte: Aber Herr Frank, so viel dürfte doch klar sein, dass ein jeder, ganz gleich wie und was er glaubt, wenn er nur glaubt, dass er doch dann selig wird. Und ich musste sagen, werte Dame, gerade das stimmt nicht. Wenn ein jeder selig werden könnte, weil er dies oder das oder noch etwas anderes glaubt, was wäre das dann für ein Himmel? Das gäbe das größte Theater im Himmel. Der Streit würde weitergehen. Nein, unser Glaube ist in Gott und seinem Worte verankert, und wir müssen glauben, wie die Schrift sagt, wenn wir vor Gott bestehen und vor ihm erscheinen wollen. Einen anderen Weg gibt es nicht. Bis jetzt glaubt ja jeder, was er glauben will, und glaubt ja auch, dass er selig wird. Aber das wird nicht geschehen. So, ich habe es. Lukas Kapitel 7, Vers 29. Und das ganze Volk, das ihn hörte, auch die Zöllner, sind dem Willen Gottes nachgekommen, indem sie sich mit der Taufe des Johannes taufen ließen. Aber die Pharisäer und die Gesetzeslehrer haben den Heilsratschluss Gottes für ihre Person verworfen, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Soll ich die Bibelstelle wiederholen? Lukas Kapitel 7, Vers 29. Jetzt hätten die Leute ja sagen können: Wir haben die Priester, wir haben unsere Gelehrten und so weiter. Was haben wir mit diesem Mann im Kamelsfell zu tun? Hier war nicht der Mann, der zur Frage stand, sondern Gott, der ihn gesandt. Gott, der durch ihn geredet. Gott, der durch ihn Heilsgeschichte machte. Darum ging es. Und alle, die einen von Gott gesandten Mann und die von Gott gegebene Botschaft ablehnen, sie haben für ihre Person den Ratschluss Gottes verworfen. Und Gott muss sie verwerfen. Was haben wir von Saul gelesen? Er wurde als König verworfen, weil er das Wort Gottes verworfen und nicht beachtet hatte. Genau dasselbe haben wir hier gelesen. An Frömmigkeit hat es diesen Leuten nicht gefehlt. Am Gottesdienst auch nicht. Am Psalmensingen auch nicht. Am Opfer darbringen auch nicht. Den Sabbat heiligen auch nicht. Aber eins hat ihnen gefehlt. Sie haben die Stunde der göttlichen Heimsuchung nicht erkannt. Und daran lag alles. Es war also eine große Zeit und genauso sind die Tage, in denen wir leben. Ganz besondere Tage. Heute hat mich auch der Mann, der mich anrief, gefragt, wer ist William Branham? Ich hatte ihm kurz etwas gesagt und er sagte wörtlich, mir sagt das nichts. Und ihr kennt ja meine Antwort, dann darf ich sagen, mir umso mehr. Und es ist einfach eine große Gnade Gottes, wenn wir uns in dieser Zeit in den Heilsratschluss unseres Gottes einfügen können. Und das ist gewiss nicht dein und mein Weg, sondern der Weg Gottes. Und mit Bezug auf Johannes den Täufer stand geschrieben, er soll dem Herrn eine Straße bahnen und einen Weg ebnen für unseren Gott. Das war's. Das Gleiche geschah zu unserer Zeit. Es ist ein Weg gebahnt worden für unseren Gott, damit das Volk des Herrn aus allem Babylon herauskommt und wie ich jetzt in dem Rundbrief geschrieben habe, das Babylon muss auch aus uns herausgenommen werden. Was nützt es den Menschen, wenn sie eine weite Reise gemacht hätten und wären aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt und hätten das Babylon mitgebracht? Und da erinnert es mich, ich sehe Bruder Alfred Borg dort so schön sitzen, ich habe ihn wohl, er war so speziell mitgenommen, als wir dort an der Klagemauer waren in Jerusalem, zu all diesen Büchern, die da sind, unter anderem auch zu dem babylonischen Talmud. Und dieses Wort babylonischer Talmud, das gefällt mir so, das ist direkt nach meinem Maß zugeschnitten. Babylonischer Talmud. Also es gibt dort auch zwei, den Jerusalemer Talmud und den babylonischen Talmud. Ihr wisst ja, was damit gemeint ist. Ich will darauf gar nicht näher eingehen. Worum geht's heute? Heute geht es darum, nicht nur, dass wir aus der babylonischen geistlichen Sprachenverwirrung herauskommen, sondern dass diese Verwirrung aus uns herausgenommen wird und wir die göttliche Sprache verstehen und die göttlichen Wege im Gehorsam gehen können. Andernfalls können wir uns das fromme Gesicht sparen, denn das hat noch keinen selig gemacht. Unser Gott sucht Menschen, die auf seinen Wegen wandeln, die ihm vertrauen, die ihm Glauben schenken, die auch bereit sind, gehorsam zu sein. Und von unserem Herrn heißt es, an seinem Leiden hat er den Gehorsam gelernt und er war gehorsam, gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Gehorsam ist besser als Opfer und Schlacht und Brandopfer. Und das Gott Wohlgefällige ruht, oder Gottes Wohlgefallen ruht auf denen, die bereit sind, im Gehorsam zu Gott und seinem Wort allem nachzukommen, was er gesagt und uns auferlegt hat. Möge er uns segnen und mit uns allen sein. Amen. Lasst uns aufstehen und noch gemeinsam danken.
Wir wollen unsere Häupter neigen, im stillen Gebet vor Gott verharren. Sollte jemand hier sein, der sein Leben dem Herrn weihen möchte, kann es tun. Auch wenn das Wort manchmal scharf und ernst ist, dennoch vernehmen wir den lieblichen Ruf unseres Herrn und Erlösers in all und aus all seinen Worten. Er spricht ja zu uns. Er will uns korrigieren, ja zurechtbringen, retten, befreien,
heilen nach Geist, Seele und Leib und uns krönen mit Gnade und mit Barmherzigkeit, während die Häupter geneigt sind und die Augen geschlossen, möchte ich fragen, ob jemand in die Fürbitte mit einbezogen werden möchte. So hebt kurz die Hand und tut sie wieder runter. Dankeschön. Dankeschön. Wir haben ja schon im Einleitungswort gelesen, dass wir für alle beten sollen. Wir werden es jetzt gemeinsam tun. Jeder kann seinen Mund öffnen und dem Herrn danken. Und die Fürbitten wollen wir gemeinsam vor das Angesicht unseres Gottes bringen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, von ganzem Herzen danken wir dir für dein teures und heiliges Wort. Ach Herr, wir lesen von dem, was in der Bibel geschrieben steht, was vor vielen Jahren geschah. Treuer Herr, lass mich erkennen, wo es bei mir mangelt, wo es fehlt, was korrigiert und berichtigt werden muss. Treuer Gott, wir legen dir unser Land, unsere Regierung, wir legen dir alle die Verantwortung tragen hin. Ach Herr, mein Gott, segne sie. Du hast uns da sagen lassen, dass wir beten sollen. Und deshalb tun wir's. Treuer Herr, lenke alle Entscheidungen in dieser ernsten Zeit, in der wir leben. Und es fällt uns nicht schwer, zu glauben, dass du es tun wirst. Du wirst die Entscheidungen, ob sie politischer oder anderer Art sind, so lenken, dass dein Wille in allem geschieht. Wir bitten auch insbesondere für das Land und Volk Israel. Treuer Herr, du wollest deine schützenden Hände darüber halten und alles nach deinem Willen und deshalb nach deinem Wohlgefallen lenken. Treuer Gott, wir danken für das, was du in den letzten Tagen getan hast. Wir sind heute vor deinem Angesicht versammelt, im Glauben an dich und an dein Wort. Herr, du bist auferstanden, du lebst. Und wenn die ganze Welt dich als tot erklärt, hast du dich uns dennoch als der Lebendige geoffenbart. Und wir bitten dich, treuer Herr, möge deine Auferstehungskraft offenbar werden, deine Rettungskraft, deine Heilungskraft, ja, deine Befreiungskraft. Herr, wirke durch deinen Geist in einer solch mächtigen Weise wie nie zuvor. Und lege du selbst das Handwerk allen anderen Geistern, damit dein Geist in unserer Mitte waltet und dein Wort unseres Fußes Leuchte ist und dein Wille geschehen kann, wie im Himmel, also auch auf Erden, damit auch dein Wohlgefallen auf uns ruht. Treuer Gott, du hast den Glauben an dich und dein Wort in uns gewirkt. Und deshalb danken wir dir von ganzem Herzen. Herr, auch diese Fürbitte, die unsere teure Schwester hier hergebracht hat, bringen wir dir O Gott, du kannst den Leib, du kannst die Füße berühren. Du kannst heilen. Wir danken dir dafür. Treuer Gott, soll nicht nur in der Bibel stehen, es soll neu bestätigt sein, dass du heute noch derselbe bist und das Gleiche tust. Wir erwarten es von dir. Treuer Heiland, lass mich wissen, was ich tun soll, o Gott. Du wollest mich korrigieren und zurechtbringen in jeder Weise und mit mir dein gesamt anbetendes Volk, deine bluterkaufte Schar, die Begnadigten, die Erlösten, die Auserwählten. Treuer Gott, du kennst die Deinen und die Deinen kennen dich. Segne auch alle, die heute Abend nicht hier sein können. Herr, sei ihnen nahe. Mögen sie spüren, dass wir ihrer im Gebet gedenken. Herr, du kennst alle, die zu dir rufen, die ihre Gebetsanliegen vor deinen Gnadenthron bringen. Ach, treuer Gott, erhöre uns, denn wir kommen zu dir unter der Deckung des Blutes des Lammes. Wir danken dir für die Erlösung, die auf Golgatha geschah. Wir danken dir für die Rechtfertigung durch den Glauben an dich, für die Vergebung aller Schuld und Sünde, für das ewige Leben, das du uns geschenkt hast aus Gnaden. Treuer Herr, rette noch Menschenseelen in dieser letzten Zeit und offenbare dein Wort und deinen Willen all denen, die du dazu bestimmt hast, deine Herrlichkeit zu schauen. Möge niemand unter uns sein, den Menschen gewählt, den Menschen eingesetzt haben wie Saul, den Menschen bekehrt haben oder in dein Reich gebracht. Herr, wir möchten, dass du hinzutust zu deiner Gemeinde. Und wenn du zu dir ziehst, den wirst du nie von dir stoßen. Nie und nimmer. Wir danken dir dafür. Wir sind dein Eigentum in Ewigkeit. Denn nicht Menschen, sondern du hast uns gerufen und begnadigt. Anbetung und Ehre deinem wunderbaren und heiligen Namen. Halleluja, Halleluja. Dir, o Gott, sagen wir Dank und bringen dir allein die Ehre und die Anbetung in dem teuren und heiligen Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.